zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Willkommen bei zur Frage der Nation. Mein Name ist Franziska Schwarz. Ihr könnt mir gar nichts. Das haben Jugendliche zur Polizei gesagt, nachdem diese von ihr gestellt wurden, weil sie eine Scheibe eingeschlagen haben. Die Kinder forderten auch mehr Respekt. Ein Drittel der Straftaten der aktuellen Jugendkriminalitätsstatistik geht auf 3 Täter zurück. 2 davon sind Brüder. In der aktuellen Profil-Titelgeschichte heißen sie Samuel und Silvio. Sie sind 16 und gerade erst mal 14 Jahre alt. Wer sind diese Kinder und wie werden Kinder so kriminell? Darum dreht sich die aktuelle Titelgeschichte des Profils von Natalia Anders, Daniela Brischakowitsch und Clara Peterlik. Darüber möchte ich auch mit Daniela.
Hallo.
Und Clara.
Hallo.
Heute sprechen. Ihr habt in der vergangenen Woche zu diesen Jugendlichen recherchiert. Wie kann man sich das vorstellen und was haben sie gemacht? Also die Straftaten reichen ja von Autodiebstahl über Einbruch bis Sachbeschädigung.
Genau, also wie du eh schon gesagt hast, Franziska, in unserer Geschichte geht es eben primär um 2 Brüder aus Wien und ihre Freundesgruppe. Und wir haben eben im Text zum Schutz ihrer Identität alle Namen geändert. Also im Text heißen sie Samuel und Silvio, sind 16 und gerade erst 14 Jahre alt geworden. Und allein die beiden sollen in den letzten Monaten über 130 Straftaten begangen haben. Und wir haben eben versucht, einige ihrer Taten nachzuvollziehen, auch zu rekonstruieren. Darunter fallen eben sehr viele Diebstähle, Einbrüche, Bedrohungen. Und was sie aber alle gemeinsam haben, ist, dass sie das alles völlig ohne Reue oder Angst durchziehen. Also sie wissen ganz genau, dass sie wegen ihres Alters kaum Konsequenzen befürchten müssen und das nutzen sie dementsprechend auch gezielt aus. Also das kann man schon sagen, dass das eine Art Taktik dieser Jugendlichen ist, quasi wer noch nicht strafmündig ist, also unter 14, übernimmt die Schuld und die Verantwortung, damit dann niemand ins Gefängnis muss. Das geht natürlich nicht auf Dauer, aber es erklärt zumindest diese hohe Zahl an Anzeigen, die sich über die Jahre und über die Zeit angesammelt hat. Und was eben noch dazu kommt, ist, dass sie dann auf TikTok damit angeben. Also sie prahlen regelrecht damit, in Apotheken eingebrochen zu haben, Autos aus Werkstätten gestohlen zu haben. Dementsprechend tut sich die Polizei auch relativ leicht, diese Täter ausfindig zu machen.
Weil das eben so gut nachvollziehbar ist. Und ich glaube, im Text steht ja auch, 700.000 Views hat so ein Video, gell? Also wirklich virale Videos.
Genau, also es sind auf jeden Fall virale Videos. Das eine, das mit den meisten Klicks und meisten Views hat eben über 700.000, wo man eben wirklich sieht, wie 2 Jugendliche in eine Apotheke einbrechen und dann von der Polizei auf frischer Tat ertappt werden. Und ich habe dann auch im Zuge dieser Recherche mit der Apothekerin gesprochen, die dann diese beiden Jugendlichen, beziehungsweise einen davon, Tage später wieder auf offener Straße unweit von der Apotheke zum zweiten Mal getroffen hat und der ihr dann ins Gesicht sagt, ich habe hier eingebrochen, soll ich es wieder tun? Also da sieht man wieder dieses, dass da einfach kein Schuldbewusstsein dahinter ist.
Mhm. Jetzt könnte man zu dieser Geschichte auch sagen, diese Jugendlichen, es geht ihnen vielleicht um Aufmerksamkeit und die bekommen sie dadurch ja noch mehr. Werden die auch durch unsere Geschichte jetzt im Profil zu Helden irgendwie dann doch groß geschrieben?
Ah, das finde ich eine gute Frage. Wir haben es uns nämlich genau umgekehrt gedacht, weil es wurde in den letzten Wochen viel darüber gesprochen, die Jugendkriminalität steigt. Und wenn man sich es genau anschaut, steigen die Anzeigen, die Anzahl der Anzeigen, aber nicht die Anzahl der Täter. Und ein ganz, ganz großer Teil dieser Anzeigen geht halt auf 3 Jugendliche zurück. Und deswegen war es für uns eher die Idee, es geht um ganz wenige Kinder. Also es sind 20 bis 30 in Wien, 300 bis 400 in ganz Österreich. Also das sind nur Schätzungen, die es gibt. Und ich finde, das macht Jugendkriminalität viel fassbarer. Und deswegen war halt unsere Idee eher, wir konzentrieren uns auf diese Jugendlichen und sprechen eben nicht von dieser riesigen Jugendkriminalität, sondern von diesen konkreten Fällen. Weil ich glaube, da kann man dann auch politisch viel besser darauf reagieren.
Aber natürlich gibt es die Gefahr immer, wenn man solche Jugendliche in den Fokus rückt. Und das merkt man ihnen auch irgendwo an. Also ich habe mich eben mit einigen von denen getroffen, gesprochen auch. Und das, da merkt man schon, dass die so Star-Allüren irgendwo haben. Also zum Beispiel haben sie 2 Interviewtermine im letzten Moment abgesagt. Einmal sind sie gar nicht aufgetaucht. Bei einem Treffen sind sie 20 Minuten zu spät gekommen, ohne sich zu melden. Danach sind sie die ganze Zeit irgendwie breitbeinig da gesessen, haben zwischendurch immer wieder telefoniert. Also das macht es schon deutlich, wie sie sich auch selbst wahrnehmen und dass sie sich irgendwo auch für unangreifbar, unantastbar halten. Und ein anderes Beispiel ist ein Polizeifoto, das unmittelbar nach einer Sachbeschädigung aufgenommen hat. Und da sieht man wirklich die Gruppe, ein Jugendlicher, die sich da nebeneinander aufgereiht hat. Der eine zeigt ein Peace-Zeichen, der andere imitiert mit seiner Hand eine Waffe. Und das sieht man halt, die verhalten sich so ein bisschen wie, naja, Gangster irgendwie, kann man sagen, wie wirklich kleinkriminelles Gangster. Und als wären sie einfach stolz darauf.
Aber ich finde, dann ist halt dieser riesige Kontrast, du siehst halt diese extrem kindlichen Gesichter. Also da gibt es noch keinen Bartwuchs, da gibt es maximal ein bisschen einen Flaum. Und dann erinnerst du dich wieder, die sind halt eigentlich, also die Größten sind 14.
Und wichtig zu verstehen ist halt trotz allem, dass hinter diesen Gesichtern eben oft sehr viel Vernachlässigung steckt, sehr oft Gewalt steckt, ein instabiles Familienleben und eben ein Justizsystem, das einfach irgendwann nicht mehr weiter weiß.
Das ist auch etwas, was uns vielleicht zur politischen Ebene dieser Geschichte führt, weil ich glaube, es war sogar bei der Präsentation der Jugendkriminalitätsstatistik, wo dann, die wurde präsentiert im Innenministerium vom Innenminister Gerhard Karner, der dann gefordert hat, gefängnisartige, gefängnisähnliche Unterbringung für Jugendliche. Und eine bestehende Forderung, die es ja schon länger gibt, ist eine Senkung der Strafmündigkeit auf 12 Jahre. Aus eurer Sicht jetzt mit den Erfahrungen der Geschichte, sind das Ansätze, die in dem Fall überhaupt greifen würden?
Fangen wir mal an mit der Absenkung der Strafmündigkeit. Das war ja eine Forderung der ÖVP, die gibt es schon länger. Die ist ins Spiel gebracht worden nach einem furchtbaren Vergewaltigungsfall vor einem Jahr circa. Und in den blau-schwarzen Regierungsverhandlungen wurde die diskutiert und das war auch schon auf grün gestellt. Also da haben beide zugestimmt, das wäre gekommen in der blau-schwarzen Regierung. In der neuen Koalition, im Regierungsprogramm steht das nicht drinnen, aber da steht eben was Ähnliches drinnen. Und das finde ich dann eigentlich ganz interessant, eben wenn Karner von diesen gefängnisähnlichen Einrichtungen spricht, meint er dasselbe wie die NEOS, die von sozialpädagogischen Wohngemeinschaften sprechen, mit Anhaltemöglichkeit und die SPÖ. Das ist ein und dieselbe Sache, die steht im Regierungsprogramm und die 3 Koalitionspartner betonen halt unterschiedliche Dinge. Also Karner eben mehr das Gefängnishafte und die anderen eben mehr so Wohngemeinschaft mit sozialpädagogischem Umfeld, wo die Kinder aber auch angehalten werden können. Und das ist halt eigentlich so der Punkt, der Unterschied. Und so kurz zur Einordnung, fast alle Jugendlichen, mit denen wir in Kontakt waren, sind in so betreuten Wohngemeinschaften, die es ja jetzt schon gibt, untergebracht. Und der Unterschied wäre eben, dass es jetzt wirklich so Ausgangssperren für sie gäbe. Und das wird gerade geprüft im Innenministerium und im Justizministerium. Das ist gerade in Ausarbeit. Und ich glaube, da wird man auch noch sehen, wie das dann genau ausschaut. Also das sollen dann auch wirklich so sehr kleine Wohngemeinschaften sein, wo dann vielleicht nur 2 Jugendliche sind und größere. Also ich glaube, an dieser Debatte werden wir dranbleiben, was da genau rauskommt. Aber grundsätzlich ist es eigentlich einfach so eine Sanktionsmöglichkeit in diesen Wohngemeinschaften.
Auf jeden Fall, weil eben momentan einfach die gesetzliche Grundlage dafür fehlt, obwohl man zumindest mit den Expertinnen und Experten, mit denen wir gesprochen haben, schon Grenzen gefordert werden, beziehungsweise einfach die Möglichkeit, wie man künftig mit solchen Jugendlichen auch umgeht.
Und ich glaube, also es hat jetzt niemand davon gesprochen, so das ist die perfekte Lösung, aber es haben schon viele gesagt, sie glauben, das hilft einfach, wenn es noch einen weiteren Schritt gibt. Also wenn zum Beispiel wirklich nichts funktioniert, das Kind permanent gegen Regeln, Gesetze und so weiter verstößt, dass es da halt einfach noch eine zusätzliche Möglichkeit gibt. Weil jetzt können halt die WGs auf die Kinder einwirken, mit ihnen sprechen und sagen, bitte mach das nicht, geh nicht raus, halt ähnlich wie Eltern. Aber das wäre dann halt ein weiterer Schritt.
Mhm. Ihr habt es jetzt auch schon erwähnt, dass ihr im Zuge der Recherche auch mit Experten und Expertinnen gesprochen habt. Was tun mit Jugendlichen, die das System sprengen? Beziehungsweise es kursierte im Zusammenhang mit der Geschichte ja auch dieser Begriff Systemsprenger.
Also zum Begriff Systemsprenger, der kommt ja ursprünglich aus der Pädagogik und richtet sich an Kinder, die aus diesem System fallen, wo einfach das System nicht mehr greift. Jetzt wurde es erstmals von der Politik im Zusammenhang mit Jugendkriminalität verwendet, als würden diese Kinder ein System sprengen. Das ist teilweise ein bisschen irreführend, weil einfach es kein System gibt, das diese Jugendlichen auffängt. Und die mit diesen Expertinnen und Experten, mit denen wir gesprochen haben, die sind sich auf jeden Fall einig, dass die Jugendlichen Grenzen brauchen. Nur braucht es aber auch Gesetze, die diese Grenzen definieren. Die sind eben momentan in Ausarbeitung, kann man sagen.
Genau, Daniela, du hast jetzt auch gesagt, es ist irgendwie auch ein, also dieser Begriff Systemsprenger in dem Fall ist auch ein Eingeständnis, dass vielleicht mit dem System einfach was nicht stimmt. Und wie du ganz am Anfang auch erklärt hast, hängt es ja mit dem Alter der Jugendlichen zusammen. Mit den Zweien, um die es in der Profilgeschichte geht, die sind ja 14 und 16. Wie geht's da jetzt weiter?
Also das sind eben die Brüder Samuel und Silvio. Und Silvio wurde jetzt vor wenigen Wochen das erste Mal rechtskräftig verurteilt, weil diese Jugendlichen, wie oft vorhersehbar, auch nachdem sie dann ihren 14. Geburtstag haben, weiterhin Straftaten begehen. Nur dieses Mal kommen sie dann einfach nicht ungestraft davon, weil sie strafmündig sind mit 14. Und Samuel saß bereits schon im Gefängnis, er ist der ältere Bruder. Silvio wurde eben, wie gesagt, rechtskräftig verurteilt, nachdem er ein Auto gestohlen hat und es mit 110 km/h in Wien völlig geschrottet hat. Und seine zweite Verhandlung findet heute statt, und wo er höchstwahrscheinlich auch verurteilt werden wird. Ich werde da natürlich beim Prozess dabei sein, und es werden eben auf jeden Fall seine Freunde dabei sein. Zumindest haben sie das mehrmals betont, und sie wollen sich diesen Prozess auf gar keinen Fall entgehen lassen.
Aber was man dabei halt einfach im Auge behalten muss, es geht dabei um wirklich ganz wenige Jugendliche mit sehr schwierigen Lebensgeschichten, aber es sind halt einfach wirklich sehr wenige. Und da ist jetzt politisch einiges in Bewegung. Wir werden uns das weiterhin genau anschauen. Und ich bin da auch selbst einfach sehr neugierig, was da passiert und auch, was es dann in den nächsten Jahren heißt.
Mhm. Danke, Clara.
Dankeschön.
Danke, Daniela.
Danke dir.
Alles Weitere können Sie auf profil.at lesen. Und wer noch nicht genug gehört hat von Daniela, kann ihre Stimme auch am Mittwoch in der neuen Staffel des Investigativ-Podcasts Nicht zu fassen hören, weil da haben meine Kolleginnen extrem ausführlich zu den IS-Rückkehrerinnen aus Österreich recherchiert. Zur Frage der Nation hören Sie jeden Dienstag, und auf profil.at und im Profilmagazin lesen Sie alles, was aktuell passiert. Und wer Profil live erleben möchte, dem empfehlen wir unsere Veranstaltungsreihe anlässlich des 55-jährigen Jubiläums des Magazins. Am 17.05. im Theater Akzent wird es um Profil und René Benko gehen. Tickets findet ihr online auf profil.at. Das war zur Frage der Nation. Mein Name ist Franziska Schwarz. Ich wünsche eine schöne Woche. Baba.
Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.